Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Man auch in Latte Macchiato, also ist für mich so Stufe 3. So. Und da lebt Sabine Hagen, ist da nie groß weggekommen. Sie lebt im Haus ihrer Oma, weil die Eltern gestorben sind, und träumt immer von der großen, weiten Welt. Und dann trifft sie auf jemand anderes. Und dieser jemand anders, der heißt Jago Díaz Fernández. Also Sie merken schon an meinem perfekten Akzent, dass der Spanisch spricht. Er ist Lateinamerikaner, genauer gesagt Argentinier. Und natürlich sieht er gut aus. Braune Hautteint, braune Augen, schwarzes Haar. Ich stelle ihn mir immer so in schwarzen Anzug mit weißem Hemd vor. Und jetzt, da ich weiß, da scheiden sich die Geister. Also in meiner Vorstellung ist da auch ein wenig Brusthaar, so zum Reingreifen. Ich weiß, mag nicht jeder, aber ist mein Jago, also müssen Sie jetzt durch. Ne? Ich mag das. Und dieser Jago Díaz Fernández ist weltmännisch, reich. Und jetzt, meine Damen, ich muss jetzt mal die Fachfrage stellen. Dieser Jago Díaz Fernández, der kommt auf Sie zu und sagt: Süße, willst du mit mir nach Paris? Na? Na? Da kann man doch schnell schwach werden, oder? Und was denken Sie da, was der da von einem will? Denken Sie, der will nur mal so ins Museum oder so? Komm, seien Sie ehrlich, ne? Ich kenne Sie. Sie denken, da geht was. Das wird eine heiße Nacht, da geht's ab, ne? Da erlebe ich mal was. Ja, weil schließlich hat er ja nicht gefragt: Hey, Süße, kommst du mit mir nach Wanne Eickel? Weil da würde kein Mensch an Sex denken. Ich weiß gar nicht, ob es in Wanne Eickel überhaupt Sex gibt. Aber wenn er fragt, kommst du mit mir nach Paris, da denkt man, da geht was. Und genauso hat das auch Sabine oder Biene gedacht. Und jetzt sitzt sie da in Paris. Und da sind wir jetzt und erleben sie diese Geschichte. Ein Mord ist kein Grund, mein Ziel aus den Augen zu verlieren. Und mein Ziel ist es, heute eine heiße Liebesnacht mit Jago zu verbringen. Daran kann aus Omas neue Nachricht von einem Mord in Gräfert nichts ändern. Dieses Mal bin ich schließlich nicht persönlich involviert. Soll die Polizei doch sehen, wie sie es ohne mich hinbekommen kann. Ich bleibe hier in Paris, kämpfe weiter gegen das Gefühl an, hier nicht wirklich hinzugehören. Da ist allein schon diese Sprache. Französisch klingt zwar ganz gut, aber ich verstehe es einfach nicht. Obwohl ich nun schon fast 4 Wochen hier bin, kriege ich kaum ein anderes Wort außer Bonjour oder Bonsoir heraus. Sprachen liegen mir einfach nicht. Zahlen, ja, praktische Dinge auch, aber bei Sprachen versage ich. Deshalb kann ich auch jetzt nur hier nett sitzen und zuschauen, wie sich Jago mit dem Kellner unterhält und die Atmosphäre in diesem Restaurant in mich aufnehmen. Mehrere Herren in schwarzen Hosen, weißen Hemden und dem obligatorischen Handtuch am Hosenbund schweben herum und erfüllen die Wünsche der Gäste nahezu lautlos. Jago und der für uns zuständige Herr blicken in meine Richtung und sagen etwas. Ich lächle und sie lächeln zurück. Wahrscheinlich sprechen sie gerade darüber, dass ich Glubschaugen habe und meine Brüste zu klein sind, was nicht wahr ist. Aber was weiß ich, was Männer so quatschen. Allerdings kann ich mir bei Jago nicht vorstellen, dass er schlecht über mich redet. Er ist ganz und gar ein Gentleman. Ein gut aussehender, vermögender Gentleman. Und ich bin mit ihm in Paris, der Stadt der Liebe. Da knistert es schon, wenn man nur davon spricht. Doch seit wir hier sind, nächtige ich brav im Gästezimmer seiner schönen Wohnung. Anfangs konnte ich seine Zurückhaltung verstehen. Schließlich war gerade erst seine Verlobte umgebracht worden. Und ein Jago Díaz Fernández springt nicht gleich zur nächsten Frau. Aber als er mir das Angebot gemacht hat, mich nach Paris mitzunehmen,
da habe ich schon gedacht, er hätte Interesse an mir. Es gibt auch durchaus Anzeichen dafür. Vorgestern zum Beispiel. Wir waren essen, wie fast jeden Abend. Und ich fragte ihn, ob wir nicht noch einmal kurz zum Eiffelturm fahren könnten. Ich liebe es, nachts dieses Wahrzeichen der Stadt zu betrachten, wenn es so herrlich erleuchtet ist. Wir stiegen in die Metro und fuhren zum Trocadero. Dort setzten wir uns auf die Stufen und genossen die Stimmung. Ich weiß nicht, was über mich kam, denn ich lehnte mich an seine Schulter. Ich hatte kurz Angst, er würde sich mir sanft, aber bestimmt entziehen. Doch er tat es nicht. Judith hat den Eiffelturm auch gemocht, murmelte er, und ich tätschelte seine Hand. Da saßen wir nun. Sabine Hagen, die ehemalige Steuerfachangestellte aus Grefrath am Niederrhein, und Chago, der Sohn eines Großgrundbesitzers aus Argentinien, aneinandergelehnt vor dem Eiffelturm. Mein ganzes Leben habe ich mich nach Abenteuern gesehnt und danach die Welt zu sehen. Nun scheine ich dem endlich näher zu kommen. Noch ein Schritt weiter und mein Leben ist perfekt. Der Kellner verlässt uns, nicht ohne mir einen freundlichen Blick zu senden, und Chago wendet sich mir zu. Er hat gesagt, du siehst wunderhübsch aus. Ich liebe es, wenn er die Konsonanten so betont. Er hat gesagt. Das klingt so herrlich spanisch und feurig. Man erwartet sofort, einen Stier aus der Ecke auf ihn zustürmen zu sehen, den er dann mit seiner Serviette lässig abwehrt. Danke, murmle ich. Hoffen wir mal, dass dieser Franzose dies wirklich gesagt hat. Unmöglich wäre es nicht. Die Französinnen haben nämlich etwas auf mich abgefärbt. Ich bewundere sie, wie sie auch bei niedrigsten Temperaturen in luftigen Kleidchen und Röckchen über die Avenues und Boulevards dieser Stadt flanieren können, ohne sich den Hintern abzufrieren. Dabei sehen sie aus, als müsste jeder Mann bei ihrem Anblick unverzüglich in Ohnmacht fallen. Ich bin eher der Jeans- und T-Shirt-Typ. Aber dieser Pariser Flair hat mich angesteckt und Chago hat zusätzlich ab und zu durchblicken lassen, dass ihm dieser französische Chic an mir gefällt. Da habe ich mir gleich mehrere Kleider gekauft. Das, was ich jetzt trage, ist eigentlich nur ein Hauch von einem Kleid. Ich muss immer wieder an mir hinuntersehen und prüfen, ob ich es wirklich trage, denn ich spüre es kaum. Aber dadurch habe ich das Geheimnis der Französinnen gelüftet. Weil ihre Kleider so leicht sind, haben sie immer das Gefühl, nackt zu sein. Da geht man dann automatisch verführerischer. Ich hoffe, mir gelingt das heute auch irgendwie. Denn heute will ich verführen. Vorgestern am Eiffelturm hat es geknistert zwischen Chago und mir. Das bilde ich mir nicht ein. Heute Abend werde ich ihm die Sinne so rauben, dass es nur in einer heißen Liebesnacht enden kann. Ich sende ihm ein Lächeln, in das ich alle meine Erotik lege. Er lächelt zurück. Was möchtest du essen? Er zeigt auf die vor mir liegende Speisekarte und ich hoffe inständig, dass mein Blick nicht nur hungrig gewirkt hat. Wie war das nochmal? Escargot ist Schnitzel oder war es Escalope? Vionde ist Fleisch, genau. Lieber etwas mit Vionde bestellen, nicht, dass ich nachher hier sitze und Schnecken aus ihrem Häuschen pulen muss. Die Franzosen sind ja von nix fies, sagt Oma immer. Ich zeige auf ein Gericht mit dem Wort Vionde im Titel und hoffe, es sind keine Innereien. Gute Wahl. Chagos Lächeln lässt mich kurz erzittern, dann senke ich unsicher den Blick. Er winkt den Kellner heran und nennt ihm unsere Bestellung. Dann schenkt er Wein nach. Das Gericht schmeckt vorzüglich und sollte es irgendwelche Sauereien enthalten, dann merke ich es nicht. Danach nippen wir an unserem Kaffee und Chago bestellt die Rechnung. Während des Essens haben wir ständig Blicke ausgetauscht und ich spüre, wie das Kribbeln in meinem Körper stetig steigt. Einige Funktionen müssen erst wieder zum Leben erweckt werden, aber ich bin zuversichtlich, dass mir dies heute gelingt. Oma wird zufrieden mit mir sein. Sie ist sehr erpicht, dass ich ein regelmäßiges Sexleben habe. Kenk, eine junge Frau in deinem Alter muss regelmäßig Sex haben. Solange ohne, das ist nicht gut für dich, hat sie gesagt, als wir heute Mittag telefoniert haben und ich die Nachricht vom erneuten Mordfall verdauen musste. Morgen werde ich ihr Vollzug melden können. Chago legt das Geld auf den bereitgestellten Silberteller mit der Rechnung und wir stehen auf.
Chago geht los, um unsere Jacke zu holen. Ich folge ihm mit Abstand. Chago! Eine schrille Stimme lässt mich zusammenzucken. Vom Eingang des Lokals kommt eine Frau auf Chago zugestürmt und fällt ihm um den Hals. Wenn diese Unterbrechung unseres Vorspiels nicht so störend wäre, müsste ich fast lachen. Die Frau überragt Chago um Kopfeslänge und er muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um ihr rechts und links auf die Wange küssen zu können. Dass er dabei fast in ihre Brust fällt, lässt mein Lachen je ersticken. Diese dünne Gestalt in Klamotten, die laut und deutlich teuer schreien, und dieses zickige Gehabe, einfach nur nervig. Ich sende ein Lächeln in die Richtung der Bohnenstange und tippe Chago auf die Schulter. Kommst du? Zumindest befreit er sich aus der Umklammerung. Der erste Schritt ist getan. Nur nicht lange aufhalten. Er hat heute noch eine Aufgabe. Doch er begrüßt die Frau auf Englisch und sie antwortet. Dann dreht er sich zu mir. Obine, sieh mal, wer da ist. Chago hält diesen dürren Garderobenständer an der Hand und strahlt mich an. Was soll ich sagen? Chago wartet keine Antwort ab. Das ist Kimberly. Sie ist eine liebe und gute Freundin und nun hier, weil sie für Lagerfeld läuft. Was soll das denn heißen? Sie läuft für Lagerfeld? Ich laufe nur für mich selbst. Dann wendet er sich Kimberly zu und erklärt ihr auf Englisch, wer ich bin. Zumindest vermute ich es. Englisch verstehe ich besser und es fällt mein Name. Das Model dreht sich zu mir, mustert mich und hebt die Mundwinkel leicht an. Soll das ein Lächeln sein? Hello, Sabine, how are you? Sagt sie. Dann hält sie mit mir ihre Hand hin. Ich nehme sie. Sie liegt weich und schwammig in der meinen. Ein kurzer Druck und dann muss es gut sein. Aber was macht Chago da? Er dreht sich um, geht zurück zu unserem Tisch und zieht einen Stuhl für Kimberly heran. Dann nimmt er einen zweiten Stuhl und sieht mich lächelnd an. Wir trinken noch ein Gläschen, nicht wahr?
Aus dem Gläschen ist eine Flasche geworden. Ich drehe das Weinglas lustlos in meinen Händen, während sich das dürre Gestell und Chago angeregt unterhalten. Ich bin aus Verzweiflung bereits mehrfach auf die Toilette gegangen, in der Hoffnung, er würde meinen erotischen Gang bemerken, wenn ich zurückkomme. Hat aber nicht geklappt. Keine Ahnung, ob mein Gang vielleicht doch nicht so erotisch war. Aber die Vermutung liegt näher, dass es dieses verdammte Model ist. Ich spüre, wie das Blut in mir in Wallung gerät. Leider nicht aus dem Grund, den ich mir für heute erhofft habe. Es ist Wut, die in mir gärt. Mich würde es nicht wundern, wenn der Wein in meinem Glas zu kochen beginnen würde. Ich koche jedenfalls. Es ist genug. Wenn er es heute nicht bemerkt, dann kann er mich mal. Zur Unterstützung meiner Entscheidung stelle ich mein Weinglas mit Nachdruck auf den Tisch. Zu viel Nachdruck. Es zerbricht. Und ich halte nur noch den Stiel in der Hand. Der Kelch mit dem restlichen Rotwein trudelt durch die Luft, um fröhlich seinen Inhalt an die Umgebung abzugeben. Ich springe auf, um ein schönes Kleid in Sicherheit zu bringen. Nummerweise ist dies für die Weinflasche das Signal, sich dem Reigen anzuschließen und aus den Tropfen roten Weines einen Sturzbach werden zu lassen. Kimberly schreit auf. Chago sieht mich fassungslos an. An den umliegenden Tischen bricht Hektik aus. Frauen kreischen und Männer schimpfen. Ich habe nur ein Ziel. Raus hier. Ich renne los, reiße meine Jacke von der Garderobe. Natürlich nicht, ohne einigen anderen Jacken und Mänteln die Freiheit zu schenken, und stürme aus dem Lokal. Die kühle Nachtluft tut mir gut. Und ich rechne damit,
Es würde ein zischendes Geräusch geben, als sie auf meine überhitzte Haut trifft. Ein Taxi steht vor der Tür und ich steige ein. Der Fahrer dreht sich zu mir. Bonsoir, sagt er, und noch irgendetwas. Ich nenne ihm die Adresse. Er sieht mich fragend an. Verdammt, wie sprecht ihr Franzosen das denn aus? Ich wiederhole und versuche, so französisch wie möglich zu klingen. Er nennt unsicher die Adresse, um sich zu vergewissern, ob er es richtig verstanden hat. Ich nicke. Nun fahr schon, schicke ich hinterher. Und er sagt etwas, das nicht freundlich klingt. Ich glaube, ich bin heute eine Herausforderung für die Technik. Okay, kriegen wir hin. Ja, also mit dem Sex in Paris ist nichts geworden. Und Biene fährt halt jetzt frustriert nach Hause. Wie gesagt, sie wohnt ja im Haus ihrer Oma. Oma Gertrude Mölders, alle nennen sie nur Trudi, ist so ein Grefrater Urgestein. Und sie spricht normalerweise die Mundart des Ortes, das sogenannte Riersplatt. So, wenn Sie das nach näher erfahren wollen, wie das geht und wie das sich anhört, müssen Sie um 15 Uhr zu Tolino kommen. Da mache ich nämlich eine Mundart-Session. Ne? Und jetzt erzähle ich Ihnen aber die Szene oder berichte Ihnen die Szene, als Biene zurück zu Oma kommt. Und ja, aber den Rest erfahren Sie dann. Das Licht in der Küche brennt, als ich die Haustür öffne. Die bekannte Duftmischung aus Omas Kochkünsten und meinem ganzen bisherigen Leben umfängt mich. Oma, ich bin wieder da. Ich stelle meinen Koffer ab und gehe in die Küche. Doch niemand ist dort. Stattdessen empfängt mich ein Durcheinander. Ein Stuhl ist umgefallen. Da höre ich Geräusche. Sind das Stimmen? Was ist hier los? Sind Verbrecher im Haus? Mein Herz beginnt wie wild zu pochen. In meinem Kopf rennen die Gedanken aufgescheucht herum. Polizei rufen, sagt ein Gedanke. Ich brauche eine Waffe, sagt ein anderer. Ja, das ist gut. Ich sehe mich in der Küche um. Ich greife ein Messer, doch als ich es in meiner Hand sehe, lasse ich es erschrocken fallen. Bilder, wie meine Hand das Messer in einen Körper ranrammt und überall Blut herausspritzt, rauben mir den Atem. Nein, das kann ich nicht. Ich brauche eine andere Waffe, eine, die nicht gleich ein Massaker auslöst. Irgendwas! In der Ecke steht Omas Wasserpumpgun, mit der sie die Tauben verjagt. Sie sieht martialisch aus und als ich sie in der Hand halte, fühle ich mich wie Rambo. Kurz denke ich darüber nach, mir ein Tuch um die Stirn zu binden, um dem Gegenüber meine Entschlossenheit zu verdeutlichen. Aber die Kanone muss reichen. Ein Strahl davon dem Verbrecher direkt ins Auge und alles ist klar. Ich schleiche in den Flur und in Omas Wohnzimmer. Aber auch das ist leer. Die Geräusche kommen aus dem Schlafzimmer. Oh nein, er wird doch nicht. Wie machen Sie das im Fernsehen immer? Ein Tritt gegen die Tür? Ich zähle innerlich bis drei. Eins, zwei, drei. Dann trete ich mit aller Kraft gegen die Schlafzimmertür. Sie gibt nach wie Butter. Ich habe mit mehr Widerstand gerechnet und gerate ins Stolpern. Am Bett meiner Oma komme ich zum Stehen und reiße die Pumpgun hoch. Lass sofort meine Oma los oder ich schieße. Vor mir streckt sich der nackte Hintern eines älteren Herrn in die Luft, der in seiner Bewegung innehält. Darunter lugt meine Oma hervor. Ach, King, du bist wieder da. Da ist aber eine Überraschung. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Entschuldigung, stammel ich und versuche, so schnell wie möglich die Tür hinter mir zu schließen, verheddere mich aber im Bettvorleger. Die Pumpgun zittert in meinen Händen. Mit einem Tritt befreie ich mich von dem Teppich und stolpere aus dem Zimmer. Schnell schließe ich die Tür und spüre nach, ob mein Herz noch in einem erkennbaren Rhythmus schlägt oder ich bereits einem Infarkt erliege. Mein Atem rast und ich schnappe unaufhörlich nach Luft. Beruhige dich, Sabine, versuche ich mich selbst zu hypnotisieren. Ich gehe in die Küche, dann muss ich mich setzen. Die Pumpgun halte ich immer noch in Händen. Als ich dies bemerke, lasse ich sie hastig auf den Tisch fallen. Ich habe schon viele peinliche Momente erlebt, aber dieser schlägt alles. Oma kommt aus dem Schlafzimmer. Sie trägt ihren Morgenmantel und sieht zerzaust aus. Ist ja kein Wunder. Es tut mir so leid. Ich dachte, es wäre ein Einbrecher im Haus, murmle ich schuldbewusst. Warum hast du nicht gesagt, dass du nach Hause kommst? Es war eine spontane Entscheidung. Tut mir leid. Ach, alles ist gut, King. Komisch war's ja schon, wie du da standest mit der Wasserpistole. Sie lacht und ich muss mitlachen. Die Schlafzimmertür öffnet sich und der Mann geht auf Zehenspitzen in Richtung Haustür. Er dreht sich zu mir. Ich kenne ihn. Er ist in Omas Radfahrgruppe. Hallo, Biene, sagt er vorsichtig. Wir starren uns an. Mein Blick wandert zu Oma und zurück zu ihm. Das ist Karl, unterbricht Oma die bedrückende Stille. Karl hebt die Hand zu einem unsicheren Winken und versieht das Gesicht zu einem Grinsen. Karl, du kannst jetzt jonnen, wendet sich Oma an ihn. Er nickt mürrisch und öffnet die Haustür. Als die sich hinter ihm schließt, sehe ich zu Oma. Sie lächelt. Ja, ich hab wenigstens ein Sexleben, King. Ich will etwas erwidern, aber es geht nicht. Ich muss verdauen, was ich gesehen habe. Sie hat recht. Meine Oma hat mit ihren über 70 mehr Sex als ich. Ich könnte heulen. Sie sieht mich mitleidig an. Hast du etwas gegessen? Soll ich dir was machen? Sagt man nicht, Essen sei Sex des Alters? Bin ich schon so weit? Ich schüttle den Kopf. Nein, danke, ich habe im Zug gegessen. Ich betrachte die Haustür und dann Oma. Es scheint sich einiges verändert zu haben, während ich weg war. Wenigstens gibt es wieder einen Mordfall in Grefrath. Darauf kann ich mich stürzen und gleichzeitig einem Freund helfen. Sex wird sowieso überbewertet. Mörderjagen bringt dagegen das wirkliche Prickeln. Ja, und dann geht es jetzt auf Mörderjagd. Aber die erzähle ich Ihnen jetzt nicht. Aber Sie können sich vorstellen, dass es eine turbulente Mörderjagd gibt. Und ja, ich bin ja so fast am Ende. Also, wenn Sie noch Fragen haben, Sie finden mich immer da vorne, Handstand D512 oder um 15 Uhr am Tolino-Stand. Meine Bücher gibt es da vorne. Wenn Sie mögen, schreibe ich Ihnen da gerne auch einen Gruß drauf. Ich habe auch, muss ich jetzt mal angeben, seit gestern Autogrammkarten, also falls jemand eine möchte. Und so, ich danke Ihnen sehr. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag. Bis dann.
Eins, zwei. Schönen guten Tag.
Hallo. Ah. Willkommen in der Hauptstadt.
In der Hauptstadt der Bücher.
Ja.
Dann musst du dich jetzt also schon auf den Barocker schwenken. Ja.
Hauptsache, du bist da. Weil du es dich hier hinsetzen lässt, dann fängt er an.
Okay, weiß ich gar nicht, ich stehe dann. Okay.
Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen hier zu unserer Buchpräsentation auf der Autoreninsel. Es geht um Poesie, es geht um Lyrik und es geht um die deutsche Hauptstadt. Und die beste Nachricht für alle, die vielleicht aus Leipzig oder Sachsen jetzt hier im Publikum sitzen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.